eigentlich alles gesagt.
Aber nicht jeder hat es gesagt und deshalb muss ich es nochmal sagen. Es ist so viel Kraftvolles in diesen Gottesdienst, in diese Gemeinschaft schon eingegangen und eingeflossen. Es ist unglaublich. Die Frage ist nur, sind wir bereit, das auch für uns, für unser Leben so anzunehmen? Also glauben wir daran, sind wir bereit, darauf zu vertrauen, dass das, was Jens uns heute nahegebracht hat, was mit Paulus im Gefängnis passiert ist, dass das genauso in deinem und in meinem Leben passieren kann. Jetzt und hier und jetzt in diesem Moment. Oder hören wir das als eine Geschichte, die in der Bibel aufgeschrieben ist, die Jens uns illustriert darstellt und wir gehen auseinander, wie wir auch eine andere Geschichte vielleicht miteinander gehört haben, aber nehmen es nicht für uns in Anspruch, weil wir sind ja zu klein, zu unbedeutend, zu minderwertig, zu ängstlich, zu zweifelnd und auch eigentlich zu ungenügend für Gott, dass er das mit uns tun will. Natürlich mit Paulus, dann logisch, diesem Apostel, damit musste Gott das doch tun, er wollte ja die Welt retten. Aber mit mir? Warum denn mit mir? Sind wir vielleicht genau an der Stelle, und das ist das Wort, das mir, ich habe schon überlegt, ob ich überhaupt das predigen soll, was ich gestern vorbereitet habe, oder vielleicht nur über dieses Wort, das mir hier gerade, als wir im Worship waren, eingekommen ist. Es geht uns darum, wir wollen körperliche Heilung. Ja, das wollen wir. Aber noch wichtiger als die körperliche Heilung ist die geistliche Heilung. Unser Heil liegt in der körperlichen Heilung, unser Heil liegt in dem Heilsein unserer Seele und der Beziehung mit Jesus. Und ja, wir wollen, dass sich das verherrlicht, dass Gott sich verherrlicht, dass wir uns Gesundheit schenken, weil Krankheit kommt nicht von ihm. Habt ihr gehört? Krankheit kommt nicht von ihm. Amen. Und doch ist es so, dass sie eine Realität in unserem Leben ist. Und die Umstände von Krankheit sollten niemals dazu führen, dass sie uns von dem Heil, das für unsere Seele vorbereitet ist, abhalten. Aber sie ist darauf angelegt, dass das passiert. Weil sie ist nicht von ihm. Sie stört die Beziehung zu ihm. Oder sie vertieft die Beziehung mit ihm. John Wimber hat mal gesagt, du kannst dich entscheiden in einer Situation deines Lebens, ob du bitter oder besser werden willst. Und wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir besser werden wollen, besser nicht im Sinne von ich bin gut, ich bin der Beste, sondern dass wir hinkommen, näher an ihn, näher zu ihm, die Beziehung tiefer wird. Das ist das, worum es uns ja eigentlich geht. Und der Mann, das ist das Wort, wie gesagt, diese Begebenheit, die mir in den Sinn kam, der Mann an diesem Teich Bethesda, der wartete 30 Jahre lang darauf, dass irgendjemand ihn dann in diesem Moment, wo sich das Wasser bewegt, dahin trägt und damit er dann heil wird. Er glaubte an diese Heilung des Wassers, wenn es sich bewegt. In der Bibel steht nichts darüber, dass das tatsächlich so ist. Es ist ein Mythos. Und diesem Mythos jagte dieser Mann 30 Jahre lang nach. Und dann kommt Jesus vorbei. Und er fokussiert sich auf diesen Mann. Und hat nur eine Frage. Willst du gesund werden? Und dann sagt Jesus nicht, okay, ich trage dich jetzt, ich warte jetzt, bis das Wasser sich bewegt und dann werde ich dich in das Wasser tragen und dann wirst du gesund werden. Sondern ihm reichte diese eine aus, sagt, ja, ich will gesund werden. Und er sagt, nimm deine Matte und geh. Und der Mann nahm seine Matte und ging. Und ich hatte mal ein Bild, es war Hajo, ihr erinnert euch, er ist auch hier in der Gemeinde gewesen und er ist auch einen leidvollen Weg gegangen, aber er ist in seiner Seele heil geworden. Jedenfalls ein deutliches Stück mehr, als er es vorher war, vor diesem Prozess. Und ich erinnere noch, wie wir im Hauskreis zusammen waren und ich sah Hajo an dem Rand dieses Teiches mit seiner Matte freudig hin und her springen. Das war das Bild, was ich für ihn hatte. Und das ist das Bild, glaube ich, das wir auch für uns in Anspruch nehmen. Glauben wir daran, dass es alleine reicht, dass Jesus sagt, nimm deine Matte und geh. Und wir sind heil. Und das ist nicht entscheidend, ob wir nur kraftvoll, physisch in der Lage sind, diesen Weg zu gehen, sondern es ist entscheidend, ob die Kraft Gottes in unseren Herzen, das Heil, das er uns in unsere Herzen gegeben hat, dass wir damit freudig durchs Leben gehen. Jörg, du hast übrigens die Vineyard, die Identifikation mit Vineyard in einer plastischen Form dargestellt. Das ist unfassbar gewesen. Ja, wenn ihr mal auf die Internetseiten geht von Vineyard Dach, Also vineyard-dach.net. Ihr müsst euch merken, ist nett. .net. Dann könnt ihr dort etwas über Bounded Set, Centered Set und Fuzzy Set lesen. Und du hast genau das Centered Set, das im Zentrum ausgerichtete, nicht auf Jesus, das ist sowieso klar, das tun wir alle Christen, sondern auf gemeinsame Werte, auf das gemeinsame Verständnis von miteinander und auf diese Dinge, auf die wir uns verständigen. Das hast du genau ausgedrückt. Also herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen. Ich hätte es nicht besser sagen können und wir haben uns viel damit beschäftigt, auch ich mich in letzter Zeit genau mit diesem Thema, weil es so bedeutsam ist, weil es Kultur ausdrückt, eine Kultur, die wir leben wollen, eine Kultur mit Jesus, die wir leben wollen, eine Kultur, die wir miteinander leben wollen. Und deshalb ist es nicht egal, ob du in irgendeinem Verband hier, da oder dort bist. Ja, wo Jesus ist, das steht im Zentrum. Ja, und wir respektieren, wir ehren, wir umarmen, wir lieben die ganze Kirche, die eine Kirche Gottes. Und gleichwohl lieben wir aber auch die Kultur, die wir miteinander lieben dürfen und leben dürfen. Und das ist das, was uns ein Stück weit ausmacht. Und da ist die Vielfalt etwas ganz Besonderes. Und Helga und ich waren vor 2 Wochen an genau so einem Ereignis, wo es um Vielfalt ging. Nämlich im CCD, im CCD-Treffen im Dünenhof, übrigens ganz bei euch in der Nähe. Und hey, dass ihr beide hier seid und wir gemeinsam für unseren Freund Jochen beten dürfen. Und für die Familie. Das ist so bedeutsam, dass wir Schulter an Schulter stehen dürfen. Das tun wir so oder so. Aber es ist hier an diesem besonderen Ort zu tun, das ist besonders. Und so waren wir vor kurzem ganz bei euch in der Nähe im Dünenhof. Christlicher Konvent, CCD steht für Christlicher Konvent Deutschland und versteht sich als eine, nennen wir es mal, Plattform, auf der sich Verantwortliche der verschiedenen christlichen Konfessionen treffen und sich in dem Bewusstsein dieser eben einen Kirche, diese eine Kirche Jesu treffen, austauschen, miteinander beten, zusammenstellen und eben die Einheit suchen, die Einheit im Geist suchen. Es ist eine Initiative mit einem ökumenischen Gedanken, die deutschlandweit die Einheit in diesem Reichtum der Vielfalt sucht. Also Reichtum und Einheit durch Vielfalt und nicht Bedrohung durch Unterschiedlichkeit. Und ein Gedanke dort, der uns auch beschäftigt hat, war, dass wir in der Krise, und naja, Covid hat uns in die Krise gebracht. Wir sind mitten in der Krise, wir sind noch nicht raus. Dass in der Krise uns oft die Abwesenheit von Perspektive bewusst wird. Es entsteht dann so etwas wie eine Sehnsucht nach Perspektive, eine Sehnsucht nach Hoffnung. Ganz anders, als wenn wir im Selbstverständnis unseres Lebens uns verlieren. Aber wie können wir Hoffnung haben? Ja, nicht nur haben, sondern im besten Fall auch Hoffnung weitergeben, wenn wir mit uns selbst beschäftigt sind, wenn wir auf uns selbst fokussiert sind, wenn wir selbst im Unreinen und im Unheil sind. Wenn wir selber vielleicht Perspektive verloren haben und alleinig auf uns fokussiert sind. Kann es sein, dass unsere Selbstfokussierung damit zu tun hat, dass wir uns an Zustände gewöhnt haben, vielleicht sogar verwöhnt haben oder verwöhnt sind? Und das Sattsein als Normalzustand empfinden. Waren wir vielleicht, ohne dass wir es gemerkt haben, vorher in einer Sättigungskrise? Und gibt es vielleicht jetzt Grund, Buße zu tun? Nicht in Sack und Asche. Das muss es gar nicht sein. Aber Buße heißt Einsicht und Umkehr. Gibt es vielleicht Grund, Buße zu tun und uns wieder neu auf Jesus und auf unsere vollständige Abhängigkeit von ihm zu fokussieren, statt uns auf uns und auf unseren Wohlstand und auf unsere Sättigkeit und auf unser Sattsein zu fokussieren? Plötzlich stellen wir fest, dass das, was immer so normal war, nicht mehr so selbstverständlich ist. Hey, hätte jemand von uns vor 2 Jahren geglaubt, dass wir eine Maske im Gottesdienst tragen müssen und nicht singen dürfen? Oder dass ich mich da vorne eintragen muss und mir die Hände desinfizieren muss, wenn ich in den Gottesdienst gehe? Könnte es sein, dass meine Sättigungskrise mit der Pandemie mich in eine Sehnsuchtskrise hineingeführt hat? Wonach aber sehen wir uns? Wieder nach Sattsein? Oder ist da mehr? Gibt es da möglicherweise diese Einsichten? Gibt es da vielleicht die Sehnsucht nach mehr Sinn? Nach mehr Sinn meines Lebens und nicht nach Sättigung? Ist da vielleicht dieser Hunger und dieser Durst nach frischem Wasser? Und sind wir bereit, wieder neu an diese Quelle zu gehen und dieses frische Wasser nicht für uns nur in Anspruch zu nehmen, weil wir dieses schöne Glas Wasser, das da überquillt und fließt, sehen, sondern sind wir bereit zu schöpfen und es weiterzugeben, weil wir wissen, dass andere auch Durst haben. Könnte es sein, dass diese Krise, diese Situation uns hineinführen will und dass Gott sie vielleicht mit einem Segen durchströmen will und zu einem Segen machen will, den wir noch gar nicht so richtig erkannt haben? Könnte es sein, dass die Wegfokussierung von uns selbst, die Hinwendung nicht nur zu Gott und Jesus Christus, sondern zu den Menschen und zu dem Gemeinsamen und dass die Gemeinschaft, nach der wir uns ja auch sehen, wo wir uns einfach sagen, dieses alleine zu Hause sein, das macht uns ja auch krank, dass dieses uns wieder ganz neu in eine Gemeinschaft mit Jesu, ganz neu in die Kirche, in diese eine Kirche Jesu hineinführt? Aber wie frei bin ich dort? Es wurde hier schon von der Freiheit gesprochen und die letzten Predigten waren auf Freiheit ausgerichtet und ich bin auch genau damit unterwegs und darauf ausgerichtet. Aber wie frei sind wir dafür, um genau das zu tun? Wie frei bin ich von meinen eigenen Dingen? Ich habe von Ängsten, von Minderwertigkeiten, von mich nicht für gut genug fühlen, von all diesen Dingen, von meinen Zweifeln. Wie frei bin ich davon? Wie frei bin ich von Prägung? Vielleicht wie frei bin ich von dem, was mir andere ins Ohr geflüstert haben in meinem Leben? Wer aber, wenn nicht wir, die wir Jesus nachfolgen, kann Hoffnung und kann Perspektive in diese Welt hineinbringen? Wie leuchtet das Evangelium durch meine Haltung, durch unsere Haltung in diese Zeit, in diese Gesellschaft auf? Was lähmt mich? Was ermutigt mich? Was feuert mich an? Was steht vielleicht im Weg? Wo stehe ich mir selbst vielleicht sogar im Weg? Und da ist Hannelore. Hannelore, sie wird von ihren Schwestern gemobbt und arg behandelt. Sie zieht sich daher bald von sich aus zurück und lebt eher ängstlich zurückgezogen, fast ein einsames Leben unter den anderen, um sich nicht den ständigen Attacken ihres Umfeldes aussetzen zu müssen. Aus verschiedenen Gründen ziehen ihre Schwestern dann aus. Und Hannelore ist von dem Druck befreit. Wenn da nicht Paul wäre, der inzwischen in ihr Leben getreten ist. Paul beschützt sie, ist fürsorglich und zumeist sogar von seinem Wesen her sanft. Nur manchmal, wenn es zur häuslichen Gewalt kommt, wenn er wann und wo auch immer sich meint, nehmen zu dürfen, was ihm nach seiner Lust und Laune zusteht. Aber sie erträgt es, denn sie ist für ihn die Einzige und steht bei ihm an erster Stelle. Ganz anders als damals mit ihren garstigen Schwestern. Nun kommen aber neue Bewohner in das Haus, noch jung und unerfahren. Und Hannelore nutzt die Chance. Sie nutzt die Chance, genau das zu leben, was sie bei ihren Schwestern gesehen hat. Sie hackt auf den Jüngeren rum, sobald sie nur in ihre Nähe kommen, und entwickelt ein Muster, das an Garstigkeit nicht zu übertreffen ist. Hennelore hätte die Chance gehabt, aus ihren eigenen Erfahrungen und Prägungen den Schluss zu ziehen, dass es einen besseren Weg gibt im Umgang mit seinesgleichen. Ihre Prägung und ihre Reflexe haben das nicht zugelassen. Und sie hat sich dafür entschieden, ihre Anerkennung zu suchen, indem sie ein garstiges Huhn ist. Und auch Paul hat nicht viel dazugelernt. Er lebt in seiner eigenen Macho-Rolle und sieht nicht ein, dass er daran etwas ändern sollte. Nun, Hennelore ist tatsächlich ein Huhn. Und Paul ist ein Hahn. Beide leben seit einiger Zeit bei uns auf dem Grundstück. Und die anderen Junghühner, die herangewachsen sind, werden es Hennelore wahrscheinlich bald zeigen, wenn sie groß genug dafür sind. Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Wir sind ja keine Hühner, sondern Menschen. Souveräne Wesen, nach Gottes Bild geschaffen und haben Entscheidungsfreiheiten, über die Hennelore und Paul nicht verfügen. Inge hat am vergangenen Sonntag von dem neuen Wesen, dem neuen Menschen, dem neuen Leben im Heiligen Geist, siehe Paulus, was er erlebt hatte. Ich hatte darüber auch in der Predigt Pfingsten gepredigt. Wir sind Kinder Gottes, nicht mehr dem Gesetz unterworfen. Wir verstecken uns nicht hinter Regeln. Wir haben auch keinen Freibrief auf der anderen Seite, also Freiheit nicht falsch verstanden. Wir haben keinen Freibrief, sondern Freiheit und Verantwortung. Wir haben so etwas, wie hast du es gesagt, Inga, wir haben die Lizenz zum Denken. Als geistlich erwachsene Persönlichkeit bedeutet dies auch, dass wir die Bedeutung von Regeln, Götzen, Ritualen, Äußerlichkeiten niemals über Gott stellen. Wir übernehmen Verantwortung im Vertrauen auf Jesus, geprägt durch unseren Glauben und geprägt durch die Liebe. Und ich füge auch hinzu, geprägt durch unsere Hoffnung, die uns Perspektive gibt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Hennelore konnte die Chance, als erwachsenes Huhn nicht sich selbst, sondern die Gemeinschaft zu suchen und nachfolgende Generationen anzunehmen, ihnen Liebe zu schenken, sie an die Hand bzw. an den Flügel zu nehmen, nicht nutzen. Sie ist vermutlich nur in der Lage, begrenzte Verhaltensmuster im Hier und Jetzt und für die eigene Existenzsicherung an den Tag zu legen. Wir aber sind zur Freiheit berufen. Vielleicht kannst du mal die Folie aufblenden. Paulus schreibt an die Galater folgendes. Ich habe sehr vieles aus dem Galaterbrief mitgebracht. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in der Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, ich fühle mich wieder an Hennelore erinnert, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Und vorher schreibt Paulus, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt standhaft, ruft er uns zu, ruft er den Galatern zu. Bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Wir haben jetzt den Song gesungen, dass wir nicht Sklaven sind. Dass wir nicht Sklaven unserer Ängste sind. Dass wir nicht Sklaven sind. Dass wir aber auch nicht Sklaven unserer selbst sind. Was also meint diese Freiheit? Was kann das für uns sein? Wie und was hält mich möglicherweise doch noch in der Sklaverei? Bin ich vielleicht doch mein eigener Sklave? Die nächste Folie bitte. Theologen und Neurologen haben sich mit der Frage beschäftigt, ob wir Menschen frei in unseren Entscheidungen sind oder ob wir ausschließlich von neurologischen Prozessen im Gehirn bestimmt oder vorbestimmt sind. Wir kommen dann ganz schnell auch hin in die Theologie der Prädestination, der doppelten Prädestination, erwählt oder nicht erwählt, gehasst oder geliebt von Gott. Theologen und Neurologen haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Ich habe darüber im ERF einiges gesehen. Eine Schlussfolgerung, über die es vermutlich aber Einigkeit gibt, ist, dass jede Willensentscheidung auch durch externe Prägungen und Bestimmungen beeinflusst wird. Ich glaube, dazu können wir alle Ja sagen. Und da brauchen wir gar nicht zu tief in die theologischen Gefilde von Erwählung und Erwählungstheologien hineinsteigen. In seinem Werk von der Freiheit eines Christenmenschen, vertritt Luther die These, dass der Christ durch den Glauben einerseits freier Herr aller Dinge ist und niemandem untertan. Andererseits er aber dienstbarer Knecht und jedermann untertan ist durch die Liebe. Beides, sagt Luther, sei der Christ gleichzeitig und komplett. Und das ist eine Spannung, in der wir stehen, die manchmal nicht immer mit Logik zu erklären ist, aber die mit unseren Wahrnehmungen und mit unserem Glauben und mit der Liebe erklärbar ist, weil Liebe erklärt nicht immer alles, sondern Liebe tut alles. In dem Ganzen kommt offensichtlich dann raus, dass die Theologie insgesamt mehr Freiheit als die Neurologie abnimmt oder annimmt. Aber die Prägung unseres freien Entscheidungswillens, dass die stattfindet, daran hat keiner Zweifel. Wenn aber unsere Freiheit, unsere freie Willensentscheidung, unser Verhalten geprägt oder von Prägung beeinflusst ist, abhängig ist, dann könnte es ja sein, dass wir sagen, ich kann nicht aus meiner Haut. Dann bin ich ja nicht schuld. Dann kann ich vielleicht noch auf meinen Großvater oder meine Großmutter schimpfen, weil die mir die DNA ja weitergegeben hat oder die Prägung oder die Kultur oder was es auch sein mag. Und ich gebe die Verantwortung ab. Ich kann ja nicht aus meiner Haut. Aber kann ich wirklich nicht aus meiner Haut? Vielleicht ja doch. Die nächste Folie bitte. Paulus schreibt an die Galater weiter. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr die Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und da bin ich dann bei diesem Punkt, Worship and Worship. Da bin ich bei diesem Punkt, dass wir in einer geistlichen Kriegsführung uns bewegen und das brauchen wir gar nicht so blutig und martialisch ausdrücken, sondern es ist eine Realität, dass wir uns permanent in dieser Spannung befinden. Und das täglich, ich kann es jedenfalls von mir sagen, ich befinde mich täglich in einem geistlichen Kampf. Manchmal völlig unbemerkt. Das ist ja noch das Fieseste an dem Ganzen. Das ist ja Partisanenkrieg. Das ist ja, wenn es im Dickicht sich abspielt und ich es noch manchmal selbst sehen kann. Wenn ich die Kriegsfront erkennen kann, dann ist es ja für mich eindeutig. Dann gibt es auch für mich eine Klarheit, weil ich Klarheit habe. Dann gilt der Spruch für mich, Teufel keinen Millimeter. Aber manchmal entdecke ich es gar nicht oder viel zu spät. Und manchmal bin ich auch zu schwach. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Paulus schreibt dann weiter. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Klingt irgendwie nicht nach einem Text von, weiß ich nicht, 30 Jahre oder 50 Jahre nach Christus, oder? Nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und auch nicht neidisch aufeinander sein. Das Gefühl, nächste Folie, das Gefühl, ich kann nicht aus meiner Hand, Entschuldigung, ich kann nicht aus meiner Haut, kennen wir alle. Und kennst du das, dass du dich dann so richtig ärgerst, wenn du mal wieder nicht aus deiner Haut konntest und wieder ein paar Muster gelebt hast und wieder ein paar garstige Worte von dir gegeben hast oder mal wieder meintest, durch Liebesentzug dem anderen zeigen zu müssen, dass du ihn jetzt zu strafen hast? Wir können darüber nichts im Wort Gottes finden, dass das angemessen sei. Wir lesen genau das Gegenteil und trotzdem, mir passiert es immer wieder. Ich falle immer wieder in diese Falle hinein. Und es braucht dann Überwindung und es braucht Jesus. Ich brauche Jesus dann, weil meine Kraft nicht reicht. Aber es ist manchmal so wichtig, dass wir in unserem Leben aufräumen. Helga und ich, wir sind in unserem Haus jetzt mehrfach hin und her gezogen, weil unsere Kinder zurückgekommen sind und dann wieder weggegangen sind und wiedergekommen sind und jetzt immer bleiben und so weiter. Jetzt haben wir auch Paul und Händelore, deshalb auf unserem Grundstück. Also unser Leben ist in den letzten 3 Jahren wirklich ständig in Bewegung und wir kommen uns wie Nomaden in einem Haus vor. Was hat das mit sich gebracht? Wir mussten viel aufräumen. Und die Frage, ist das noch zu gebrauchen, musste umformuliert werden in, brauchen wir das noch? Und wir sind damit noch längst nicht durch. So wie ich auch in meinem Leben noch längst nicht damit durch bin, dass ich alles mit Jesus aufgeräumt habe. Dass all meine Prägungen, all diese falschen Worte, all das, was als Lebenslügen in mein Ohr geflüstert worden ist, dass es wirklich ganz weg ist. Die Festplatte in meinem Hirn ist noch nicht genügend überschrieben. Das Data-Wiping hat noch nicht hundertprozentig gegriffen. Es gibt immer noch alte Spuren, alle alte Datensätze, die immer mal wieder hochzuleuchten versuchen. Aber es ist so wichtig, dass wir aufräumen in unserem Leben, dass wir uns auf den Weg machen. Und diese Packerei, die nervt. Was meint ihr, wie wir genervt sind? Ich kann Umzugskartons nicht mehr sehen. Wir haben 15 Autos voll, meine Auto voll, 15 Autos wahrscheinlich inzwischen mehr zum Recyclinghof gefahren. Also nicht Autos, sondern den Inhalt. Also da ist was los. Und ich glaube, genauso ist es notwendig, dass in unserem Leben was los ist. Das Gefühl, ich kann nicht aus meiner Haut, kennen wir alle. Aber lasst uns das niemals manifestieren. Und das ist so schnell, dass es manifestiert wird. Das ist ihm in die Wiege gelegt. Das ist seine Prägung. Das ist seine Profession. Das ist seine Berufung. Und schon entsteht ein Bild, das sich manifestiert. Und der Raum für das, was da rechts und links ist, wo Gott vielleicht noch ganz viel mit uns vorhat, der ist plötzlich zugesperrt. Lasst uns diese Wahrheit annehmen, dass wir durch Christus befreit sind. Durch Christus befreit. Ich kann ohne weiteres, Paulus hat es ja sensationell gemacht, er hat gesagt, wir sind alle noch hier. Aber damit wollte er ein Zeichen setzen. Der hatte ja nicht vor, da in der Zelle zu bleiben für den Rest seines Lebens. Aber ich kann durchaus auch bei einer offenen Zellentür es schaffen, in der Zelle zu bleiben, weil man es mir gesagt hat, dass es nichts anderes gibt. Dass das mein Ort ist. Und der Weg, um dies zu verinnerlichen, es ist ja so leicht dahergesagt, Christus hat uns befreit. Ja, wie passiert das denn nun? Ich habe wirklich auch ganz persönlich erlebt, wie ohne, dass ich viele Dinge getan habe, Freiheit in mein Leben und in mein Herz gekommen ist, die ich nicht erklären konnte. Frieden da war, wo ich nicht Frieden erwartet habe. Aber es hing immer ein Stückchen damit zusammen, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Also nicht, ich habe mich auf den Weg gemacht und dann war jeder Schritt geklärt und ich wusste immer, was ich an welchem Prozessschritt genau zu erreichen hatte oder wollte und habe immer Erwartungen gehabt. Aber es war etwas. Ich bin nach USA gegangen und war da mitten in den Rocky Mountains und ich habe Gott reden gehört in einer Weise, wie ich es nie vorher erlebt habe. Und unser Leben hat sich vollständig verändert. Und so hat es viele solche Ereignisse gegeben und es war aber immer einhergehend mit, ich habe mich auf den Weg gemacht, mit Menschen, zu Menschen gegangen, an bestimmte Orte gegangen, in bestimmten Situationen ans Kreuz gegangen. Ich bin an das Grab meines Vaters gefahren und habe dort mich freigemacht von den Ketten meiner Vergangenheit und meiner Prägung. Und als ich dort stand, hatte ich den Eindruck, ich muss jetzt an das Grab meines Großvaters auch noch hinfahren, bin 100 Kilometer gefahren und habe das Gleiche dort nochmal getan. Es ist ein sich auf den Weg machen notwendig. Es ist schon auch manchmal vielleicht das Ritual, die Zeremonie, die wir selber brauchen als Erinnerungsmoment, wo wir auch dann in bestimmten Situationen uns daran erinnern können. Ich weiß es nicht. Die Psyche und die Seele hängt eng miteinander zusammen. Wenn die Psyche aber die Seele einkerkert, dann ist es schlecht. Deshalb dieses Geschenk, das Gott für uns, für jeden von uns, für dich und für mich in der Hand hält, kann bedeuten, dass ich Schritte gehen muss. Es kann auch harte Arbeit bedeuten, Prägungen, Ängste, Minderwertigkeiten, Ablehnung, Verletzung, Schmerz hinter mir zu lassen, zu überwinden. Aber es liegt dahinter so eine verheißungsvolle Zukunft. Es liegt dahinter die Freude, die Liebe und die Erfüllung verspricht, Lebenssinn, Hoffnung und Perspektive gibt. Und das ist kein Traum, das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Eine Möglichkeit, die uns Jesus anbietet und die wir in dieser Welt, in unsere Umgebung hineintragen dürfen. Weil wir sollten das nicht für uns nur nehmen und einkapseln und sagen, jetzt haben wir es, sondern es geht darum, dass wir es haben, damit wir es verschenken können. Damit dieses Geschenk Gottes sich multipliziert zu einem Geschenk von vielen wird. So wie Abraham sich vervielfältigt hat und es wie Sand am Meer wurde. Diese Vision, die dürfen wir auch für uns haben. Kannst du dir vorstellen, dass das für dich gilt? Kannst du dir vorstellen, dass das Wunder, das Paulus da erlebt hat mit Krachen und mit Scheppern und mit allem, was da dran hing, dass das Wunder auch für dich geschehen kann und dass diese Multiplikation und diese Vermehrung vielleicht nicht, indem du es selbst erlebst. Abraham hat das auch alles nicht erlebt, sondern es hat viel später alles stattgefunden. Aber dass das auch für uns, für dich gilt. Und deshalb, ich bin so sicher, dass Gott etwas mit uns vorhat, ohne dass wir unbedingt immer gleich sehen, die einen ernten, die anderen, was andere gesät haben, die einen sehen und andere werden ernten. Es gab mal einen ganz tollen Beitrag von Matt Crusman über das gute Leben, The Good Life with Jesus. Und da war auch die Frage, kannst du dir vorstellen, der Zweite zu sein? Kannst du dir vorstellen, dass das, was du dir in deinem Leben erträumst, es sich in dein Nachkommen verwirklicht? Aber wenn du diesen Traum lebst, wirst du ihn leben und er wird Realität werden. Und es wird eine Rolle spielen im Reich Gottes. Und deshalb, unabhängig von allem, möchte ich euch einfach ermutigen, so wie symbolisch zum Kreuz zu gehen und die Dinge am Kreuz zu lassen. Und da, wo es vielleicht notwendig ist, auch in eine Zweierschaft, einen geistlichen Mentor, einen geistlichen Begleiter, eine Mentorin, einen anderen Menschen zu suchen, dem du vielleicht auch Rechenschaft ablegen darfst, dem du das Recht gibst, in dein eigenes Leben zu sprechen. Wenn du das nicht hast, dann ermutige ich dich, such dir eine solche Person. Du wirst Verheißungsvolles, du wirst Hoffnungsvolles, du wirst Perspektivisches erleben, du wirst neues Leben erleben. Inga, du hast gepredigt über die neue Kreatur, über den neuen Mensch, den wir sein können. Wir können aus unserer Haut, weil wir nämlich eine neue Kreatur sind, weil wir Kinder Gottes, weil wir Nachfolger Jesu sind, in einer neuen Dimension unseres Lebens und nicht mehr der alte Mensch oder der neue Mensch geworden sind. Deshalb können wir aus unserer Haut. Und niemand sollte uns einreden, dass wir in unserer Haut gefangen sind, dass wir Sklaven unserer eigenen Haut sind. Und damit diese Freiheit, zu der uns Christus berufen hat, kein Traum, sondern Realität in deinem, in meinem, in unserem Leben wird, und Hoffnung und Perspektive gibt, möchte ich mit den Worten aus Jesaja 40, Vers 31 und dann mit einem Gebet abschließen. Und ihr werdet dann ein Lied hören und später. Aber trotzdem, ich möchte gerne dieses Wort, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzt, alle, die Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, deren Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und Jesus, ich bitte dich, dass du da, wo wir erschöpft sind und da, wo Erschöpfung ist, bitte ich dich, dass du kommst und dass du uns wie Adler Schwingen wachsen lässt und wir uns aufschwingen und wir uns nicht an Boden hängen lassen, sondern dass wir uns aufschwingen und dass wir durch deinen Geist beschwingt in dieses Leben mit einer Leichtigkeit, die die Schwere nimmt und die Leichtigkeit bringt, dass wir uns mit der Leichtigkeit in unseren Umgebungen, in unserem Zuhause, in unseren Städten, Dörfern, Stadtteilen und Quartieren bewegen und in unseren Familien das leichte Leben, das gute Leben mit dir, denn deine Last ist leicht und dein Joch ist sanft, dass wir dieses Leben leben und nicht die Schwere des Alltags zulassen, dass sie auf unseren Schultern drückt, sondern sie vor dich legen und sie an dich abgeben, weil du uns diese Last schon längst am Kreuz abgenommen hast. Amen.